Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören.
Über Geld spricht man nicht, sagt das deutsche Sprichwort. Und es ist tatsächlich so, dass es in Deutschland verpönt ist, offen über die eigenen Finanzen zu sprechen. Geld ist Privatsache, Verschwiegenheit wird geschätzt. Aber dass man nicht über Geld spricht, ist nicht in jedem Land so. In den USA ist es vollkommen normal, über Geld und Finanzen zu sprechen. Nadja und ich waren 2022 in den USA, haben unter anderem eine Gemeinde besucht. Und ich habe euch auch ein Bild davon mitgebracht. Die Gemeinde hat eine Veranstaltung gemacht, die hieß Light the Night, also bring Licht in die Nacht. Und jeder wusste, dass es eine Geldeinsammlung für Missionare war. Also jeder wusste, das war ein Fundraising-Event. Das wurde auch so angesagt. Und trotzdem kam an dem Abend, ich glaube, es waren 400 Leute. Ja, also ich habe einfach da gesessen und habe mir gedacht, naja, wer kommt denn zu sowas? Ja, also wer kommt denn, wenn man da ankündigt, pass auf Leute, wir wollen ganz viel Geld einsammeln, um das zu geben, kommt bitte an dem Abend alle vorbei, ja, würden wir euch und uns doch galant irgendwo so verdrücken. Ja. Und bevor wir die Amis aber belächeln und sagen, naja, die haben immer erst nochmal zwei Predigten sozusagen, die 20 Minuten Opferpredigt und dann kommt noch die echte hinterher. Es ist erstaunlich, wie viele christliche Werke existieren, weil die Christen in den USA im Vergleich zu uns exorbitant viel spenden. Das ist irgendwie eine Stärke von den Amerikanern. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber die haben so eine Freigebigkeit und ganz viele Sachen in der Welt, christliche Sachen in der Welt passieren aufgrund dessen, dass Amerikaner so freigebig sind. In der Vorbereitung habe ich gemerkt von der Predigt, dass ich überhaupt kein Amerikaner bin, sondern dass ich so richtig deutsch bin. Ich habe mir vorgestellt, ich muss dann da hochgehen, dann muss ich über Geld reden und dann hat das so den Anschein, wie wenn man über Geld redet, weil die Gemeinde kein Geld hat. Und das war mir sowas von peinlich. Ja. Mir ist aber dann doch aufgefallen, interessanterweise, dass Jesus selbst es überhaupt nicht peinlich war, über Geld zu reden. Sondern mehrmals, also immer wieder, erwähnt er in seinen Reden Geld und Finanzen. Und die Frage ist so ein bisschen, warum? Natürlich, weil unser Umgang mit Geld Teil unserer Nachfolge ist, Teil, wie das Evangelium uns transformieren, uns verändern soll. Wie wir mit Geld umgehen, ist Teil dessen, was das Evangelium macht. Aus einem ganz gewissen Grund und möchte euch gleich zeigen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mein eigenes Bekenntnis ist, so ein Hunderter hier, wenn ich mit dem irgendwo unterwegs bin, fällt mir das ziemlich leicht, den auszugeben. Ja, also zum Beispiel so ein schickes Hemd zu kaufen, gut, waren nicht ganz 100 Euro, aber trotzdem. Ja, so ein Hunderter, der sitzt relativ locker, so Weihnachtsgeschenk oder so, ah ja, hier, ja. Aber wenn ein Aufruf gibt zu spenden, ja, und der Hunderte ist in meinem Portemonnaie, plötzlich melden sich ungeahnte Tiefen des Herzmuskels, die sagen, nein, viel zu viel, ja, doch nicht das ganze Ding, du wirst verhungern, ja, du musst auf deine Familie achten, du gehst bankrott. Und es fällt mir, also weiß nicht, so, also ein paar lachen wenigstens, ja, das heißt Sicherheit wenigstens mit mir irgendwie so ein Fleisch und ein Blut zu sein, ja, aber es ist mein eigenes Bekenntnis, ja, das Ding, es ist erstaunlich, wie viel Kraft das über mein Leben hat, wie viel Kraft das über mein eigenes Herz hat, ja, weil ich will es nicht loswerden, ja, ich will es behalten, mache ich es auch, so steck's wieder ein, und so Geld. Geld kann, das ist erstaunlich, hat so viel Kraft und kann ganz leicht zu einem Götze werden. Ein Götze, der den Platz Gottes in unserem Leben einnimmt. Ich weiß nicht, also wie das euch gegangen ist, aber ich habe letzte Woche so von dieser richtig traurigen Nachricht gehört. Da gab es ja so ein junges Mädchen, glaube ich 9 Jahre alt war sie, Valeria, aus Döbeln, die lange vermisst war. Und dann hat man ihren Leichnam gefunden. Ja? Und ich habe so die Nachrichten gelesen und war so tief betroffen, wo ich gesagt habe, wie böse muss jemand sein? Und wie böse ist das, so ein 9-jähriges Mädchen, egal was die Umstände jetzt waren, zu ermorden? Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, und das ist richtig böse, ja? Geld zum Götzen zu machen und Geld an die Stelle des glorreichen, einzigartigen Gottes zu setzen, ist genauso böse, ist genauso schlecht, ist genauso falsch. Und deshalb redet Jesus über Geld. Unser Text, unter anderem heute, ist Matthäus 6, 19, Vers 21, den werdet ihr sicher schon kennen, lesen wir trotzdem noch zusammen. Da sagt Jesus: Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost zerstören, wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, wird auch dein Herz sein. Ich möchte zuallererst mal sagen, was diese Verse nicht sagen. Diese Verse sind nicht so zu verstehen, wenn Jesus sagt, auf keinen Fall Schätze sammeln, dass es absolut gemeint ist mit auf keinen Fall sparen. Bitte jegliche Sparkonto sofort auflösen, Aktienkonten sind nicht christlich. Ja. Das ist nicht, was der Text sagt. Nicht Schätze sammeln ist rhetorisch nicht absolut gemeint. Wir haben manchmal absolut sozusagen die scheinbar absolute Aussagen in der Bibel, die aus rhetorischen Gründen gegeben sind. Ich gebe euch zum Beispiel ein Beispiel. Lukas 14, Vers 12. Wenn du ein Mittags- oder ein Abendmahl machst, so lade nicht deine Freunde, noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch reiche Nachbarn ein, damit nicht etwa auch sie dich wieder einladen und dir Vergeltung teil werde. Also wenn ich das absolut nehme, dürfte ich Martin nie wieder zum Essen einladen. Sondern immer nur gucken, wer ist ärmer als ich. Ja? Aber der Satz ist ja nie gegeben worden, um zu sagen, es dürfen auf keinen Fall Freunde, Nachbarn eingeladen werden, sondern es geht generell darum, wie auch hier in dem Augenblick ist, wie gehst du mit Geld um, wie gehst du mit Einladung um? Machst du das nur, um was zurückzukriegen, um Benefit zu haben, oder gehst du mit deinem Geld freiwillig gut, um anderen Gutes zu tun? Eine ähnliche Sache, Johannes 4, 21 sagt Jesus: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da werdet ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten. Absolut gemeint würde der Satz bedeuten, man darf in Jerusalem auf keinen Fall den Vater anbeten. Also falls du mal, Urlaubsreise nach Jerusalem machst, Gebetsverbot. Ja? Weil Jesus gesagt hat, in Jerusalem wird der Vater nicht angebetet werden. Aber das ist natürlich die absolute Aussage des Satzes, ist nicht der Sinn des Satzes, sondern der Sinn des Satzes ist, es wird die Zeit kommen, wo der Vater längst nicht mehr exklusiv in Jerusalem im Tempel angebetet werden wird, sondern überall und zum Beispiel heute hier in Dresden bei den Germanen in Deutschland heute früh. So, das heißt, Jesus ist nicht gegen Vermögen, er ist nicht gegen Sparen, er ist nicht gegen Investment, er ist auch nicht gegen jegliche Art von Reichtum. Jesus hat nichts gegen Reichtum. Das sieht man unter anderem daran, wie sehr er Gebrauch davon gemacht hat. Persönlichen Gebrauch von Vermögen, was andere Menschen besessen haben. Also als er Abendmahl mit seinen 12 Jüngern gefeiert hat, hat er nach einem Gastraum gesucht, der einen Eigentümer hatte. Und dieser Eigentümer hatte ja mit Garantie eine eigene Familie und hat den Gastraum nicht benutzt und hat einen anderen Gastraum gehabt. Das heißt, hier haben wir jemanden, der besitzt Gebäude und Wohnungen in Jerusalem. Und Jesus ist zu dem nicht hingegangen und hat gesagt, also jeder darf nur eine Wohnung haben und dort Abendmahl feiern. Und Leute, die vermieten, sind böse, weil die besitzen Geld, die sind reich. Das hat er nicht gemacht, sondern Jesus hat wie ganz selbstverständlich den Reichtum von anderen Leuten benutzt. Und erstaunlich ist unter anderem auch, zu Pfingsten, Apostelgeschichte 2, waren die Jünger in einem Obergemach in Jerusalem, wo 120 Leute Platz hatten. Das ist ja Prime Property in der Antike. Also das ist sowas von einem Luxus. Wo findest du denn in der Antike ein mindestens doppelstöckiges Haus, wo die obere Etage 120 Leute Platz haben? Wem das gehört hat, das war definitiv ein ganz reicher Mann. Und Jesus hat den Jüngern nicht gesagt, pass mal auf dem Feld dürft ihr euch treffen. Aber nicht den bösen Reichtum von irgendwelchen anderen Leuten nehmen. Sondern Reichtum per se ist nicht unbedingt schlecht. Man sieht es auch, mein letzter Punkt dazu, wenn wir uns am Römer 16, Vers 23 Gaius angucken, da heißt es: Es grüßt euch Gaius, mein und der ganze Gemeinde Wirt. Also der hat die Gemeinde beherbergt. Das heißt, er muss natürlich ein groß genügendes Haus gehabt zu haben, damit da die Gottesdienste stattgefunden haben in seinem eigenen Haus. Es grüßt euch Erastus, der Schatzmeister, und der Bruder Quartus. Der Schatzmeister ist der Schatzmeister der Stadt. Den kennen wir, nicht persönlich, aber den kennen wir. Ein paar Leute waren letztes Jahr mit auf der Griechenlandreise, habe ich irgendwo da hier so ein schönes Bild gemacht, weil genau diese Arastus eine Inschrift setzen lassen hat. Gucken wir da gerade an, da steht sie. Man kann es auch so ein kleines bisschen kennen, wenn man links oben anfängt, dass da Erastus steht. Und ich habe es, habe ich auch so hingeschrieben, den lateinischen Text. Und auf Deutsch übersetzt heißt es, Erastus hat für sein Amt als Ädil auf eigene Kosten gepflastert. Also hat die Straße da unterhalb des Theaters auf eigene Kosten gepflastert. Der Gaius, der hier im Römerbrief grüßt, ist ein stinkreicher Mann in Korinth. Ja, der ist zum Ädil gewählt worden. Das können sowieso nur reiche Leute, weil du die Finanzen haben musst, um sozusagen Werbung zu machen, auszugeben, um überhaupt erstmal in sozusagen das Amt hineingewählt zu werden. Und als Dank, dass er dann Ädil geworden ist, hat er gesagt, na, dafür pflastere ich sozusagen auf eigene Kosten die Straße. Also Straßenbau in der Antike, ich meine, er kriegt ja so langsam mit, wie teuer das ist. Bundesregierung will sparen nächstes Jahr und anstelle von 6 Milliarden oder 5 Milliarden ausgeben. Wahrscheinlich nicht um Berlin rum, sondern da, wo die Leute gerade nicht herkommen, wo sie gewählt sind. Das hat der Erastus von selber gemacht, hat er ganz alleine gemacht. Und Paulus hat nicht gesagt, also Erastus, du darfst keine Grüße senden, weil du bist ein reicher Mann. So, der Reichtum per se ist nicht falsch, ist nicht schlecht, sondern wovon Jesus warnt und was er verdammt, ist selbstsüchtig für sich selber Reichtümer zu sammeln. Entweder weil man von der Kraft des Geldes eine gewisse Sicherheit hat oder weil man damit angeben will oder weil man sich Luxus gönnen will, der einfach in dieser Welt nicht angebracht ist. Weil die große Frage dahinter ist nämlich, wo dein Schatz ist, wird auch dein Herz sein. Das heißt, Jesus ist nicht gegen Investition, sondern er ist für schlaue Investition. Wenn er sagt, investiere nicht in Klamotten, weil die zerfressen werden von Motten, sondern, das ist ein cooler Spruch, investiere nicht in Klamotten, weil die zerfressen werden von Klamotten. Ist er nicht sagt, investiere gar nicht, sondern investiere auf eine weise Art und Weise. Investiere unter anderem in das Reich Gottes. Und das ist eine echte Investition im wahren Sinne des Wortes. Es zahlt sich wirklich aus. Es ist einfach nicht so, dass Jesus hier einen coolen Spruch gesagt hat und gesagt hat, naja, komm, gib mal ein bisschen Geld. Sondern er hat gesagt, du bist doch da drauf, Profit zurückzukriegen. Hast du ein Eigeninteresse, langfristig das meiste von deinem Geld zu haben? Wenn das so ist, tätige ernsthafte Investitionen während deines Lebens ins Reich Gottes, weil ja, es ist zwar nicht in dieser Welt, aber die nächste Welt ist viel realer als die hier, die hält viel länger, ist viel stabiler. Du wirst es zurückkriegen, es ist eine weise Investition in deine eigene Zukunft. Und so, das heißt, was Jesus sagt, er weiß, wir brauchen Klamotten. Er hat auch nichts dagegen, dass wir einigermaßen schön aussehen. Die Frage ist, wie viel? Weil jeder von uns weiß, die Motten sind heute nicht mehr das Problem, sondern die Mode ist das Problem. Ja? Ja? Und die Mode ist das Problem. Und in 4 Jahren trägt keiner mehr das Hemd, was du heute gekauft hast. Also wie viel willst du wirklich davon kaufen? Weil in den meisten Fällen liegt es einfach nur so im Schrank rum. Und nach 4 Jahren kommt es weg. Diese schönen Autos, die wir uns leisten, ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber wer von euch fährt denn ein Auto, was älter als 12 Jahre alt ist? Okay, ein paar ganz stolze, ja. Okay, Gegenprobe, wer von euch fährt ein Auto, was jünger als 12 Jahre alt ist? Ja? Ihr traut euch nicht, ja? Weil wir über Geld reden. Ja? Ja. Aber das Ding geht kaputt, ja. Es tut mir wirklich leid, also vielleicht habt ihr das noch 3 Jahre, ich hoffe noch so lange, aber irgendwann ist das Ding totaler Schrott. Jesus hat nichts gegen Autos, die meisten von uns brauchen es, für viele von uns ist es bequem und angenehm, aber es geht darum, wie viel Schnickschnack muss in dem Ding eigentlich drin sein, angesichts der Tatsache, dass in 12, 13, 14, 15 Jahren das Ding so oder so Schrott ist. Das ist die Frage, die Jesus stellt. Was du am meisten schätzt, nämlich wo du rein investierst, das wird dein Herz bestimmen. Wo dein Schatz ist, wird dein Herz sein. Was bedeutet dieser alte Spruch? Man nennt es einen Aphorismus, einen alten Spruch.
Den hat Jesus selber nicht geprägt, sondern den hat er aufgegriffen aus der Antike und hat den sozusagen jetzt selber an Mann gebracht. Und was er damit meint ist, was du am meisten schätzt und natürlich auch, wo du am meisten Geld investierst, da wo dein Schatz ist, da wird dein Herz folgen. Das Herz ist der Sitz der Persönlichkeit. Also deine Persönlichkeit wird da hingehen. Sie wird da bestimmt werden, wo du investierst, wo du dein Geld anlegst. Ich habe das, vielleicht kann man das so gut illustrieren, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt aus dem Physikunterricht. Ich habe euch so ein Video mitgebracht, wo die Leute, die das verdrängt haben, die Physikunterricht verdrängt haben, aus gewissen Gründen. Kennt ihr das, wo man so diese Späne, diese Metallspäne, da so auf so ein Blatt Papier drauf gemacht hat und dann hat man auf der anderen Seite so einen Magnet gehabt und dann konnte man Magier spielen. Ja, okay, also viele, die es verdrängt haben, deshalb gucken wir uns ganz kurz das Video an.
Gibt's was?
Ja, also kommt nichts weiter groß. Der Magnet ist da, wo du investierst. Der Magnet ist da, wo dein Schatz ist. Und wohin du den Weg, den Magnet bewegst, dahin werden diese Späne folgen. Wohin du investierst, wohin du sagst, da ist mein Geld, da soll mein Schatz sein, da lang gehen, sozusagen geht dein eigenes Leben, da lang geht deine ganze Persönlichkeit hinterher. Man sieht das, oder ich habe eine lustige Geschichte, oder ich fand sie damals schon lustig. Wir haben, als ich aufgewachsen bin, in so einem typischen 6-Geschoss-Hochhaus gewohnt. Und unsere Nachbarn hatten so verschiedene Trabis und Wartburgs und einer unserer Nachbarn hatte einen Lada, einen roten Lada, und der Lada wurde jeden Samstag gewaschen, egal ob der die Woche vorher gefahren wurde oder nicht. Ja? Der Lada wurde gewaschen und gesaugt und geblitzt und dann, keine Ahnung, aus dem Westen auch noch hier so, keine Ahnung, so Putzmittel, damit der Glanz wieder kommt, so draufgeschmiert. Ja. Und da wurde also der halbe Samstag mindestens wurde damit verbracht, den Lada niegelnagelneu auf Hochglanz zu bringen. Die Frau von dem Mann, der da Samstag immer den Lada geputzt hat, die war Samstag einkaufen. Ja. Und die kam dann immer mit so schweren Taschen, da waren die Bierflaschen drin, weil gab es so keine Kissen und so, ja, und Getränke, ja. Und die hat sich hier abgeschleppt, ja, und die hatte hier schon so, auch keine Ahnung, Hexenschuss und alles Mögliche. Und der Mann putzte den Lada und sagt, ja, so, schaff hoch, ja, so. Ja. Und ja, also. Wir haben uns zurückgehalten, haben ihn nicht empfohlen, vielleicht mal zur Kaufhalle zu fahren mit dem Lader oder so. Ja, aber man hat gesehen, wo der Schatz war. Ja, das war eine öffentliche Werbung, woran das Herz hängt. Und die ganze Persönlichkeit, alles, was einen ausmacht, ist mitgegangen, ja, zum Lader. Man hat die eigene Frau vernachlässigt, weil man irgendwo anders den Schatz hatte, als nicht da, wo es hin sollte. Und wenn es um Finanzen geht, möchte ich euch nochmal einfach fragen, ist es nicht so, wenn Jesus das hier sagt, wo dein Schatz ist, wird auch dein Herz sein? Ist es nicht so, wenn Christus unser Schatz ist und er wertvoll ist, unübertrefflich, wenn er in Schönheit, Angenehmheit, Wert und Würde, alles, aber alles in dieser Welt aufs Unendliche übersteigt, sollten unsere Finanzen dann nicht ihm folgen? Und sollten, oder ist es nicht dann, dass unsere Finanzen ihm auch folgen? Ist es nicht so, dass wir dann gern und mit Freude da investieren, wo unser Schatz ist, wo unser Christus ist, der alles andere übertrifft? Ich weiß ja nicht, wie es euch geht und wie ihr eure Frauen sozusagen so ein bisschen zum Geburtstag beschenkt, aber meine Frau hat am 1. Juni Geburtstag und ich bin in den Blumenladen gegangen und ich habe nicht gefeilscht, den billigsten Blumenstrauß zu kriegen. Ja? Also man muss kein Geld von den Blumen ausgeben. Das ist jetzt nicht sozusagen, du musst nicht unbedingt ausdrücken durch die Größe des Blumenstraußes, wie groß, wie wertvoll deine Frau dir ist. Ja? Man kann auch irgendwo auf dem Feld ein paar hübschen Blümchen strücken, aber ich war in diesem Blumenladen und habe mein Kriterium, ja, dafür, was ich kaufe, war nicht so billig wie möglich, sondern die Blumen auszusuchen, die meine Frau mag. Klammer auf, koste es, Klammer auf, fast, Klammer zu, was es wolle. Ja, so.
Weil sie mein Schatz ist, ja? Weil sie es wert ist und weil ich natürlich eine Sehnsucht danach habe, sie glücklich zu machen. Und wenn es was kostet, dann soll es was kosten. Wo unser Herz ist, da wird unser Herz sein. Der Text geht so ein bisschen weiter und vielleicht behalten wir mal den Vers 21 im Blick, wo dein Schatz ist, wird auch dein Herz sein, weil jetzt erklärt nämlich Jesus, was er als nächstes damit meint. Wo dein Schatz ist, wird auch dein Herz sein. Vielleicht können wir den Text machen und wir lesen in Vers 22 weiter. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn aber nun dein Auge klar ist, wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß ist die Finsternis? Was Jesus damit meint, ist, er sagt Folgendes. Also pass auf, das Auge oder durch das Auge findet das Licht seinen Weg in den Körper. Also wenn du sozusagen das Licht der Orientierung, wo du langläufst, wo du langgehen musst, geht durch das Auge. Und deine ganze Persönlichkeit folgt dir. Also Gott sei Dank ist hier schönes Licht. Und ich mache das nicht wie einer meiner Professoren in den USA, der die Treppe verfehlt hat und einfach nur so dann in die Mülltonne gestürzt ist. Sondern dadurch, dass ich Licht sehe, kann ich gucken, aha, die ist die Treppe. Und ich kann meinen Körper so bewegen, dass er gut durch die Gegend irgendwo läuft, ohne irgendwie was umzuschmeißen. So. Und was Jesus jetzt macht, ist, er macht ein Wortspiel. Er macht als Wortspiel mit dem Wort gut. Weil das Wort gut, haplos im Griechischen, bedeutet sowohl gut als auch großzügig. Im Umgang mit Finanzen. Und was Jesus hier sagt, wenn dein Auge gut ist, im Sinne davon, dass es großzügig ist, ist das Auge so klasse, das kann sehen, das kann Licht sehen und der ganze Körper ist voller Licht und du kannst durchs Leben dich navigieren, ohne, keine Ahnung, so volle Karacho gegen einen Lampenpfahl zu donnern. Wenn aber Folgendes ist, wenn dein Auge schlecht ist, also wenn dein Auge porneros ist, und dieses Wort porneros bedeutet auch gleichzeitig geizig zu sein. Wenn dein Auge geizig ist, ist das so hier. Dein Körper will irgendwo hin und er denkt so, ich könnte vielleicht, da ist die richtige Richtung. Ja, und ich habe mir Mühe gegeben, es nicht absichtlich kaputt zu machen. Ja. Du siehst nichts, plötzlich ist alles in der Persönlichkeit finster. Und das ist, was Jesus meint, ist, wenn wir geizig sind, wenn wir Geld nur für uns selber horten, ist die ganze Persönlichkeit finster. Das Auge braucht es, es ist irgendwie notwendig für unser Leben. Die Art und Weise, wie wir mit Finanzen umgehen, ist so integral Teil unserer Art und Weise, wie wir Jüngerschaft leben, dass es damit bestimmt, was mit unserer Persönlichkeit passiert. Wenn wir super geizig sind, sagt Jesus, ist der ganze Körper voller Dunkelheit. Wie schlimm muss die Dunkelheit sein? Und jetzt als letztes die Vers 24 bis zum Vers 25, da sagt Jesus, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird den einen hassen, den anderen lieben, den einen anhängen oder den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Das brauche ich nicht zu erklären, das ist selbstverständlich. Ich habe aber eine gute Illustration. Als ich studiert habe, bin ich in den Sommerferien immer zurück nach Deutschland gekommen und habe hier so verschiedene Arbeiten gemacht. Also habe hier gearbeitet in den Sommerferien, sodass ich den Rest des Jahres einigermaßen ein bisschen mehr Puffer hatte, in den USA zu leben. Und ich habe unter anderem auf so einer Baustelle irgendwo da in Loschwitz gearbeitet und schwere Türen und all mögliches Gelumbe, sächsisches Gelumbe durch die Gegend geschleppt. Und das Problem war aber, es war nicht sehr, die Autoritätsstrukturen waren nicht geklärt. Also es gab einen Bauherren, einen Chef und einen Vorarbeiter. Und es war jetzt nicht so richtig klar, als ich eingestellt wurde, wer denn jetzt ultimativ das Sagen über mich hat. Und das so. Das heißt, so ein typischer Tag ging los. Ich ging um 8 gegen die Baustelle los. Und der Vorarbeiter sagt, als allererstes mal das ganze Holz einsammeln und dort stapeln in den großen Container rein, damit wir den Container abfahren können. Ja? Um 9 kam dann der Bauherr und sagte, was machst du eigentlich? Das schöne Holz, das schmeißen wir doch nicht weg. Das tun wir darüber. Ja? Bitte das Holz darüber. Um 10 kam dann der Chef von der Baufirma und sagt, wer hat denn dich eigentlich wer hat denn hier dich angestellt und zu sagen, was du zu tun und zu lassen hast? Wir müssen so schnell wie möglich den Container weg, das Holz aber ruckizucki in den Container rein. Und dann kam ein Auto und dann sollte Sachen abbeladen werden. Und ich sagte, aber jetzt keine Mittagspause machen, vollkommen egal, kannst du eine Stunde später machen, jetzt muss erstmal das Auto entladen werden. Also renne ich darüber, entlade das Auto, kaum war ich fertig und wirklich fix und fertig im wahrsten Sinne des Wortes, mich endlich hinsetzen wollte, meine Stulle essen wollte, kam der Vorarbeiter und sagte, warum machst du jetzt Mittagspause? Es war furchtbar. Ja? Also man konnte es keinem recht machen. Alle haben immer nur gemeckert. Und es ist genau das, was Jesus hier sagt. Dieser grüne Schein oder dieser, deine Zahl auf dem Konto kann sich, wenn wir nicht freigebig damit umgehen, zu unserem Herrn entarten. Und er verhindert, dass wir dem einen wahren Herrn nicht wohlgefällig sind, um dem hier zu dienen. Das ist aber ein schlechter Sklaventreiber. Das Ding ist furchtbar. Was machen wir jetzt damit? Nummer eins. Wir gehen mit Geld auf eine weise Art und Weise um. Ich möchte als allererstes sagen, eine heilige Kuh schlachten. Ich weiß nicht, inwiefern sie unter uns sozusagen lebendig ist, aber Gott hat kein Interesse daran, uns in dieser Welt reich zu machen, sodass wir unbeschwert in Luxus leben können. Das sogenannte Wohlstandsevangelium, das dir verspricht, dass wenn du nur genügend gibst, dreifach, fünffach, zehnfach, hundertfach du wiederkriegst und das Geld immer wieder in dieser Welt wieder reinkommt und mehr, ist in Wahrheit gar kein Evangelium. Es ist eine Lüge und es ist eine Lüge von Satan. Was das Wohlstandsevangelium sagt, ist, du bist ein Kind des Königs. Lebe wie ein Königskind. Und ich sage mir, wenn diese Logik wahr ist und wir wie Kinder des Königs leben sollen, wie viel mal mehr hätte Jesus das Anrecht gehabt, als der Sohn des Königs in Pomp und Gloria zu leben? Und was hat Jesus gesagt? Er hat in Matthäus 8, Vers 20 gesagt, Füchse haben Höhlen, Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat keinen Ort, wo er sein müdes Haupt hinlegen kann. Jesus war in Anführungsstrichen arm. Und er hat diesen Spruch nicht gesagt, um sich selbst zu rechtfertigen, um zu sagen, naja, pass mal auf, mit dem Josef, der hat mir nicht viel gegeben oder so, ihr guckt jetzt auf mich und sagt, Messias müsste eigentlich reich sein, ich habe hier eine coole Entschuldigung oder so, sondern er hat diesen Spruch gesagt, weil es eine Anforderung an uns Nachfolger war, bereit zu sein, auch so arm zu sein wie er. Weil jemand hat sich freiwillig bei Jesus gemeldet und hat gesagt, ich folge dir, wo immer du hingehst. In der Erwartung, Wohlstand, Jesus, wenn ich dir nachfolge, bringt mir das viel Geld ein im Leben. Und ich werde reicher und wohlhabender, als wenn ich dir nicht folgen würde. Und zu diesem Mensch sagt Jesus, die Füchse haben Höhlen, die Vögel haben Nester, ich habe keins. Willst du mir wirklich nachfolgen? Und das heißt, Wohlstand ist nicht auf der Agenda von Jesus. Wir leben als Christen so ein bisschen in einer Blase im 21. Jahrhundert. Wir müssen einfach mal, deshalb haben wir zum Beispiel auch mal einen Kirchengeschichtstag gemacht, uns mal aus unserer Blase rausbewegen und zu fragen, wie haben denn die Christen die restlichen 1980 Jahre gelebt, bevor wir auf die Tagesordnung kamen? Die allermeisten Christen über die Jahrhunderte und Jahrtausende mussten täglich beten, unser Brot gib uns heute. Weil die allermeisten Christen, und das waren echte Christen, nicht bemitleidenswerte Halbchristen, die vom Wohlstandsevangelium noch nichts gehört haben, sondern das waren echte Christen, die manchmal eine tiefere Beziehung hatten als wir heute, die im Wesentlichen viel weniger Luxus, viel weniger Annehmlichkeiten und viel ärmer waren als wir. Die sind überhaupt nicht auf den Gedanken gekommen, zu sagen, ja, aber Gott, mach uns bitte reich. Wir leben in einer Wohlstandsblase. Das ist einfach, ich weiß nicht, warum Gott es gefallen hat, warum er sozusagen die Industrialisierung es dazu gebracht hat, dass viele Menschen auf der Erdkugel es heute ein relativ gemütliches und wohlhabendes Leben führen. Aber das ist nicht der Standard. Das ist nicht das, was wir sagen können, also Jesus, das musst du machen, wenn du das nicht machst, bin ich böse mit dir. Und insofern, jetzt schlachte ich die heilige Kuh, ist Gott als Versorger überbewertet. Gott als Versorger ist überbewertet. Also natürlich ist Gott Versorger. Und in meinem eigenen Leben jammere ich ständig rum und bettle und sage, Gott, versorge mich, lass mich nicht in Ruhe, ja, du wirst mir helfen. Ja. Und hat er immer geholfen, war er immer der Versorger. Natürlich war er der Versorger. Aber wir dürfen Gott nicht reduzieren auf diesen einen Punkt, wenn wir nur diese fünf Sachen richtig machen, dann wird das Geld einfach nur so fließen. Es hat Gott nie versprochen. Also Paulus im Philipperbrief gibt es, sagt es uns nicht als so ein persönliches Lebensmotto, wo er sagt, pass mal auf, jeder kann sich so sein eigenes Lebensmotto raussuchen. Für mich als Lebensmotto ist, ich habe gelernt, zufrieden sein mit dem, was Gottes Souveränität mir zuteilt. Habe ich Überfluss, genieße ich den Überfluss. Habe ich Mangel, sage ich einfach, ich habe Mangel und habe Jesus trotzdem lieb. Das ist doch, dieser Spruch ist doch nicht gegeben, dass Paulus sagt, und jetzt bitte lasse ich hier ganz viel Platz und dann dürft ihr euer eigenes Motto eintragen. So, was habt ihr denn so für eine Einstellung über Geld? Sondern er will doch, dass wir genau dieselbe Einstellung haben. Er will, dass wir kommen und sagen, Gott, wenn du uns Überfluss gibst, wunderbar, ich nehme sie mit dankbaren Herzen aus deiner Hand an. Aber wenn der Überfluss nicht fließt und ich mein Leben lang Miete zahle und keine Ahnung, kein Eigenheim habe und kein Haus habe, werde ich trotzdem glücklich sein, weil du bist mein Schatz. Das ist so ähnlich, wie Paulus sagt im 1. Korinther Kapitel 7. Wenn du ein Sklave bist und freigemacht werden kannst, nutz die Sache. Und wenn nicht, kümmere dich nicht darum, weil das Leben ist nicht darum, geht nicht darum, ob du eine Eigentumswohnung hast oder nicht. Wenn du eine haben kannst, wenn die Möglichkeit um deinen Weg kommt, nimm sie, ergreif sie. Klasse Investition in die Zukunft. Und wenn die Chance in dein Leben nicht kommt, lebe genauso glücklich wie derjenige, der 5 von den Dingern hat. Weil darum geht es nicht im Leben. Es geht im Leben darum, dass wir einen viel, 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 viel größeren Schatz haben, als das, was wir in irdischen Dingen jemals uns ansammeln können. Ich möchte dir eine Sache sagen, weil diese Einstellung, Gott muss mich versorgen und er hat eine Verpflichtung mir gegenüber, einen gemütlichen, sozusagen prosperierenden Lebensstil zu versorgen, führt zu ganz miserablen ethischen Entscheidungen. Es ist so eine traurige Geschichte. Ich habe es heute früh, habe ich eine Nachricht bekommen, jemand hat Nadja kontaktiert und die Leute wussten, dass wir ein Kind haben, was Trisomie 21 hat. Und sie selber haben die Diagnose gekriegt, wir haben auch ein Baby, auch Mutterleib mit Trisomie 21. Und haben wir gesagt, hey, wir haben das alles durch, wir wissen, wie tief man emotional fallen kann und wir wissen aber auch, welch ein Geschenk es ist. Es ist nicht sorglos, es ist nicht bequem, aber welch ein Geschenk und Vorrecht und Privileg es ist, einem Kind, was anders ist als andere, was manche Stärken nicht hat und nie haben wird, was dafür andere Vorteile hat, diesem Kind im Leben zu begleiten, es zu sehen, wie glücklich es ist, einfach nur zu leben und dankbar im Leben zu sein. Und wir haben gesagt, wir reden sofort mit der Familie, wir wollen sie unterstützen, wir wollen sie umarmen, greifen, wir wollen einfach alles machen, dass, sagen wir mal so, der Schmerz so gering wie möglich ist und die Vorfreude und das Gefühl von Gott hat uns es anvertraut, einfach klasse ist. Und die Familie hat sich nach kurzer Zeit bei uns gemeldet und hat gesagt, wir haben kein Interesse dran, wir wollen auch mit niemandem mehr drüber reden, wir werden das Kind abtreiben, Punkt aus alle. Ich denke zu wissen, was einer der Gründe ist, warum man sich gegen das Leben entschieden hat und warum man sich das Recht herausnimmt, was man eigentlich nicht hat, ein Geschöpf, was nicht unser Geschöpf ist, sondern ein Ebenbild Gottes, was Gott uns anvertraut hat, einfach zu sagen, das bringe ich um. Es ist die Grundeinstellung, ich möchte aber nicht die Last in diesem Leben haben. Ich möchte nicht die Unbequemlichkeit in diesem Leben haben. Ich möchte nicht die Sorgen haben. Ich möchte ein sorgenfreies, glückliches Leben haben, wo alles gut geht in meinem Leben. Diese Philosophie ist zutiefst unchristlich. Christlich ist, aus der guten Hand eines souveränen Gottes anzunehmen, was er uns zuteilt, Reichtum oder Armut, Gesundheit oder Krankheit, Überfluss oder Mangel. Und in allen Dingen zu sagen, ich möchte dich, was immer du mir in deiner weiser Vorsehung zuteilst, aus deiner Hand nehmen und dich damit ehren. Okay, vielleicht darf ich noch zwei Sachen sagen, um den Schluss zuzumachen, zurück zum Geld. Es geht Gott nicht um Askese. Also übrigens, es gibt mehrere Bibelstellen im Neuen Testament, habe ich einige mitgebracht, zum 1. Timotheus 4, Vers 3 bis 4, wo Gott davor warnt, wenn Leute kommen und sagen, also keine Ahnung, du hast ein T-Shirt an und ein Hemd, viel zu viel, ja, sieht viel zu gut aus. Und der Waldemar, der hat also mindestens 5 Hemden, eins muss reichen, ja, weil alles fürs Gebet, alles fürs Reich Gottes und ein vieler Urlaub ist sowieso, also sowas von ungöttlich, das gibt's überhaupt gar nicht, ja. Und außerdem grillst du viel zu sehr, ja. Askese ist nicht im Gottes Sinne. Er sagt, wenn solche Leute kommen, sagt er, das sind Lehren von Dämonen, die uns irdischen Genuss, den Gott gegeben hat und gesagt hat, genieße das Leben, genieße das, was das Leben dir zu bieten hat, in natürlichen Dingen. Das ist teuflisch. Da hat Gott gar kein Interesse dran. Und das heißt, was der Christ machen muss, der Christ muss wandern. Der Christ muss am Strand an der Ostsee liegen. Der Christ muss Fahrrad fahren. Also nicht alles gleichzeitig, sondern das, was dir gefällt. Das, wo du das Gefühl hast, jetzt lebe ich. Das sind die natürlichen Freuden, die Gott mir gegeben hat. Weil wenn du dich denen in extremem Maße verneinst, hilft das nur dem Fleisch, sagt Paulus im Kolosserbrief. Das heißt, irgendwann bricht das Fleisch auf eine andere Art und Weise wieder aus und rennt zu sündigen Sachen, weil wir die guten Sachen, wonach unsere Seele sich gesehnt hat, vernachlässigen. Ich habe es wieder auf tragische Art und Weise an einem Gebetshaus gesehen. Ich kenne das Gebetshaus, ich habe das immer so ein bisschen über die Jahre verfolgt. Und ich habe mir manchmal gesehen und habe mir gedacht, so, meine Güte, das ist einfach zu streng. Ja? Es ging immer nur darum, Opfer fürs Gebetshaus, Opfer um zu beten, alles für Christus, keine Reisen mehr unternehmen, nirgendwo mehr irgendwie, keine Ahnung, so Anführungsstrichen, so Barbecue, einfach nur mal auf eine göttliche Art und Weise die Sau rauszulassen. Ja? Sondern es war immer nur Gebet, 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 Gebet. Und jetzt kommt eine nach der anderen Affäre raus von Top-Lobpreisleitern, von wertvollen Leuten, die einfach in sexuelle Unmoral verfallen. Nicht, weil das böse Leute sind. Nein, weil sie aufgesessen sind an der Botschaft, in dieser Welt darfst du gar nichts mehr genießen. Sondern es geht immer nur noch um geistliche Sachen. Aber das Leben ist auch zum Genießen da. Und Gott gönnt uns das Genießen. Aber die Art und Weise, wie wir genießen, ist in einem möglichst einfachen Lebensstil. Denn wo unser Herz ist oder unser Schatz ist, wird unser Herz sein. Ich glaube, was Gott möchte, ist, wenn es ums Geld geht, dass er unser Herz anguckt und uns fragt, wo ist denn dein Wollen? Es geht übrigens nicht darum, dass Gott sagt, also pass mal auf, als Christ solltest du 5% in die Gemeinde, 2% in die Mission, 3% zu den Armen, 1% für Come Together. Gott hätte das machen können. Gott hätte einfach im Neuen Testament eine Regel aufstellen können und sagen, okay, wir machen einfach Prozentrechnung und wir sozusagen, in Englisch sagt man, wir enforcen das. Ja? Also wir zwingen einfach jeden Christen, das zu machen. Macht er aber nicht, sondern Jesus sagt einfach nur den Spruch, wo dein Herz, wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Und dann dreht er sich rum und geht. Und unsere Frage, die uns bleibt, ist dann, was will mein Herz? Will mein Herz denn nicht da investieren, wo Christus ist? Wenn er der Schatz meines Lebens ist, wird ein Teil unseres Geldes automatisch dahin gehen, wo er ist. Und wenn es nicht so ist, ist irgendwas falsch. Und ich glaube, es ist nicht alles gut bei uns. Also ich habe diese Folie nochmal mitgebracht, die Wen das letzte Mal schon gezeigt hat. Von dem, was im April an die Gemeinde oder wer im April an die Gemeinde gespendet hat. Wir haben übrigens nicht auf die Namen geguckt, sondern einfach nur mal die Zahlen uns angeguckt. Und dann war das im April so, dass wir etwa, geschätzt plus minus, 500 Haushalte haben in der Jesusgemeinde, die sich zur Jesusgemeinde bekennen und sagen, wir sind Teil von der Jesusgemeinde. Von den 500 Haushalten haben 177 Haushalte etwas gespendet. im April. Das sind nur 35%. Ich meine, ich weiß nicht, ob die anderen 65% sagen, wir überweisen immer was jeden zweiten Monat und dann doppelt so viel, aber ich glaube es nicht. Sondern ich glaube, es ist eine reale Zahl. Ich glaube, die Tatsache ist, dass nur etwa ein Drittel der Haushalte, die langfristig in der Jesusgemeinde gesagt haben, hier ist unser Hause, nun ein Drittel überhaupt irgendetwas in die Gemeinde gibt. Und wenn ich mir die Statistik angucke, dann sage ich mir, wo dein Schatz ist deine Persönlichkeit, da ist dein Herz. Ui, wir sollten was ändern. Oder? Also ich glaube, das ist einfach noch Luft nach oben. Und ich glaube, ja, wenn du sagst, oh ja, so keine Ahnung hier, das tut so weh. Das ist so schwer zu sagen, hier, mach. Ja. Fang mit so einem kleinen Stück an. Ja. Also jetzt nicht so wortwörtlich. Ja. Fang einfach mal irgendwo an. Es müssen nicht gleich die volle 10% sein, sondern geh in eine Reise mit Gott, wo du einfach sagst, okay, pass auf, Regelmäßigkeit, Dauerhaftigkeit, Verlässlichkeit ist das, was ich von Jesus will. Ich mache das auch. Oh, das ist noch ein bisschen so viel, aber ich überwinde mein Herz, so ein kleines Stück ein Opfer zu machen. Ja? Es muss ein kleines Stück wehtun und einfach mal anzufangen. Und ich glaube, was wir sehen ist, dass wir befreiter, glücklicher und nicht mit mehr Mangel leben, als wenn wir es nicht gemacht haben. Es ist nicht so, dass Gott das Versprechen gibt, wenn du das in die Gemeinde reinkriegst, wirst du in dieser Welt 100-fach zurückkriegen. Wenn du deshalb gibst, mein Rat an dich, hör bitte auf zu spenden. Weil wir missbrauchen Jesus als den Geldweihnachtsmann, so als die Geldmaschine. Geld rein, nur in der Hoffnung, dass das Geld wieder rauskommt. War nie die Absicht. Sondern die Absicht ist schon, dass Gott uns fragt, hey, wo ist eigentlich dein Herz? Liebst du mich eigentlich? Liebst du mich? Und an der Stelle mache ich einfach mal Schluss. Und ich würde einfach mal so die Band bitten, die ich glaube, ist schon irgendwo da, so ein bisschen ein Lied zu spielen. Und einfach, dass jeder von sich so vor Gott steht. Und wenn Gott dein Konto oder dein Portemonnaie anguckt und dir die Frage stellt, liebst du mich? Was wollen wir darauf antworten? Das ist kein Druck, das ist keine emotionale Masche. Es geht mir nicht darum, uns irgendwo sozusagen Geld aus der Tasche zu holen. Ja, obwohl ich mit Martin gesagt habe, dass ich, Provenienz, ich kriege 35% von dem, was heute mehr eingesammelt wird als sonst. Ja. Nein, ja. Es ist keine Manipulationssache. Es geht uns auch nicht darum, Geld einzusammeln, sondern es geht uns einfach, das zu machen, was Jesus gefragt hat, als er gesagt hat, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Und wenn Jesus uns fragt, liebst du mich? Wir müssen uns nicht verdammen, wenn wir sagen, oh nee, nicht genügend und ich müsste eigentlich noch mehr, ja. Sondern einfach, wenn wir noch gar nichts tun und wenn wir seine Gemeinde, seine Braut, die Jesus so unwahrscheinlich liebt, sie uns gar nichts wert ist, dann muss man schon noch ein bisschen so fragen, wo unser Schatz ist. Und ich glaube, wenn wir einfach jetzt ruhig vor Gott sitzen, es geht nicht darum, wie ich euch emotional aufgepusht habe oder nicht, sondern geht einfach nur vor Gott. Wenn Gott sagt, liebst du mich, was wollen wir dann nächste Woche mit den Zahlen tun, die auf unserem Konto sind?
Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.